Domradio Menschen.
Unser Mensch heute, das ist der Benediktinerpater Nikodemus Schnabel. Seit mittlerweile 12 Jahren lebt er als Mönch in Jerusalem, praktisch im Brennpunkt des Nahostkonflikts. Jeden Tag begegnen ihm auf der Straße Angehöriger unterschiedlichster Religionen. Jeden Tag ist er aufs Neue konfrontiert mit dem tiefsitzenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Und jeden Tag ist er wieder fasziniert von der heiligen Stadt Jerusalem mit ihren zahllosen Facetten. Warum er selbst überhaupt ins Kloster gegangen ist und das ausgerechnet in Jerusalem, unter anderem, das erzählt er uns heute in der Sendung. Herzlich willkommen, Pater Nikodemus.
Ja, schön, dass ich hier in Köln sein darf.
In den kommenden 2 Stunden, da lernen Sie ihn ein bisschen besser kennen hier in Domradio Menschen. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter, und wir starten gleich wie gewohnt in die Sendung mit unserem Menschenfragebogen. Domradio Menschen, zu Gast hier im Studio ist Pater Nikodemus Schnabel, Benediktinermönch und Sprecher der Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem. Er stellt sich jetzt kurz selbst vor, und zwar in unserem Fragebogen. Alter?
36 Jahre.
Beruf?
Mönch, Priester.
Berufung?
Gott zu suchen.
Von meiner Mutter habe ich
das Leben geschenkt bekommen und mein Humor.
Mein Ziehvater war für mich
der Mensch, der mir das Suchen und Fragen beigebracht hat.
In einer Künstlerfamilie aufzuwachsen war?
Hart als Kind.
Dass wir in meiner Kindheit einige Male umgezogen sind.
Hat mich geprägt, deswegen auch Jerusalem.
Glaube und Religion, die haben bei uns zu Hause
eine diffuse Rolle gespielt, aber eine Rolle.
Mit 13 Jahren bin ich katholisch geworden, weil
ich auf diese Art und Weise intensiver Gott suchen wollte.
Meine Schulzeit war?
Ja, ich habe viel neben der Schule hergemacht. Schule war nicht so wichtig.
In die Junge Union bin ich eingetreten, weil?
Um zu pubertieren.
Für ein Theologiestudium habe ich mich dann entschieden?
Weil ich dachte, ich werde Kirche und Welt verbessern.
Priester werden wollte ich?
Erst für ein Diözese und dann erst gar nicht und jetzt erst vor 2 Jahren wieder.
Dass ich dann statt Diözesanpriester zu werden in den Orden der Benediktiner eingetreten bin,
war eine sehr realistische, demütige Entscheidung.
Jerusalem ist für mich
meine geliebte Diva.
Katholischer Mönch im Herzen Jerusalems zu sein bedeutet
Glück.
Der Nahostkonflikt
kann man nicht verstehen, aber man kann versuchen, die Menschen zu lieben.
Mein Glauben bedeutet mir
Gott suchen.
Gott ist für mich
alles.
Pater Nikodemus Schnabel, heute unser Gast bei Domradio Menschen. Wir reden über sein Leben und seine Arbeit und gleich als erstes über den ganz besonderen Ort, an dem er in Jerusalem lebt. Mir gegenüber im Domradio-Studio, da sitzt Pater Nikodemus Schnabel. Heute ist er zu Gast hier bei uns in Köln, aber zu Hause ist er schon seit einigen Jahren an einem Fleck Erde in Israel, in Jerusalem, der... Jetzt habe ich es ein bisschen falsch schon gesagt, bin gleich in die Falle getappt, denn dieser Fleck Erde, wo er lebt, der gehört weder zu Israel noch zu den Palästinensergebieten. Pater Nikodemus, das müssen Sie erklären.
Ja, tatsächlich, das Heilige Land ist noch komplizierter, als man denkt. Wenn wir von der Zwei-Staaten-Lösung immer reden oder die Zwei-Staaten-Vision, an der die Europäische Union festhält, Deutschland, auch die katholische Kirche, ist immer die Grundlage die sogenannte grüne Linie. Das ist weder ein Grünstreifen noch eine Linie, sondern es ist eingezeichnet worden mit grüner Tinte in die Karten. Und das ist die Waffenstillstandslinien, muss man eigentlich sagen, Plural, vom 48er Krieg. Und eben weil dies eine Waffenstillstandslinie ist, zeigt sie einfach an, wie weit ist die israelische Armee gekommen, wie weit die jordanische. Und dazwischen eben das Kriegsgebiet, dort wo gekämpft wurde, das ist eben völkerrechtlich Niemandsland und dort liegen wir.
Dort steht die Dormitio-Abtei. Was ist das Besondere an diesem Benediktinerkloster auf dem Berg Zion?
Ja, sehr, sehr vieles. Also ich glaube erstmal tatsächlich, dass es im Niemandsland liegt, dass es gegründet wurde von einem Protestanten, Wilhelm II. Auch normalerweise stiften ja Protestanten nicht katholische Klöster. Dass es eine sehr, sehr bewegte Geschichte hat, 48 im Fokus des Konflikts, 67 im Fokus des Konflikts, eben ein deutschsprachiges Kloster, aber international, aus 8 verschiedenen Nationen sind wir, 23 Mönche. Eben, ich glaube, ein Kloster, was immer sehr, sehr intensiv auch das Leben der Mönche geprägt hat, gefordert hat. 3-mal in der Geschichte waren die Mitbrüder ja zwangshaft interniert in Lagern. Also immer eine sehr, sehr bewegte Geschichte bis heute. Und um es vielleicht vollständig zu machen, wir sind eine Gemeinschaft an zwei Orten. Also wir haben die Abtei, das Hauptkloster in Jerusalem, die Dormitio-Abtei, und am See Genezareth die Brotvermehrungskirche und das Kloster Tapka. Und also wir sind eine Gemeinschaft. Die Dormitio ist durchaus ein Begriff für beide Klöster, aber eben wir sind ein Kloster mit zwei, eine Gemeinschaft mit zwei Klöstern.
Wenn man da als Mönch an einem so besonderen Ort lebt, haben Sie da auch eine besondere Mission?
Unsere Mission ist erstmal Gottsuche, Beten, ein Treue, Dasein. Klingt vielleicht unspektakulär, ist aber durchaus erfordert Treue und Disziplin. Und gerade in diesem Chaos, gerade in dieser Stadt, die so pulsiert, wo sich Putin, Obama und der Papst die Klinke in die Hand geben, gehört es auch eben dazu, eben sich nicht jeden Tag dann neu in das Getümmel dazu stürzen, sondern treu um 6 Uhr morgens zur ersten Gebetszeit sich vor Gott stellen, eben die Psalmen zu singen mit seinen Mitbrüdern. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Erstmal beten. Wir beten ganz schön viel. Und diese Gebete sind alle öffentlich. Jeder kann daran teilnehmen. Und ich glaube, wir sind auch so ein Ort, eben eine Oase, wo jeder willkommen ist. Egal ob Atheist, Jude, Christ, Muslim. Wir fragen nicht, wer da kommt. Jeder ist herzlich willkommen. Und wir tun das sozusagen auch nochmal intensivieren. Neben dem Gebet in Tapka haben wir eine Behindertenbegegnungsstätte, wo bewusst israelische wie palästinensische Behinderte dort entspannen können. Und eben in Jerusalem sind wir einfach auch ein Pilgerort und ein Ort eben für deutschsprachige Theologiestudierende. Das heißt, es gibt nicht nur die Gastfreundschaft im Gebet, sondern auch ganz konkret im Alltag.
Sie sind so eine Art Ruhepol in dieser brodelnden, immer in Bewegung seienden Stadt Jerusalem. Gerade haben Sie auch ein Buch veröffentlicht, und warum das Zuhause im Niemandsland heißt, das verstehen wir jetzt ein bisschen besser. Der Untertitel: Mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina. Und um genau dieses Leben geht es heute hier in Domradio Menschen. Aber wir müssen erst noch klären, wie Sie überhaupt dort gelandet sind, und sprechen gleich als nächstes über Ihre Kindheit. Domradio Menschen und unser Menschengast heute, das ist Pater Nikodemus Schnabel. Der ist in einer Künstlerfamilie groß geworden. Pater Nikodemus, Ihre Mutter, die war Schauspielerin, Ihr Ziehvater bildender Künstler. Ganz kurz, bevor wir jetzt auf Ihr Kindsein in diesem Künstlermilieu zu sprechen kommen, die Frage: Sie sind Scheidungskind, Ihr älterer Bruder, der ist beim Vater aufgewachsen, Sie bei Ihrer Mutter. Haben Sie die Trennung Ihrer Eltern als schlimm erlebt?
Ich war viel zu jung. Das war wirklich ganz, ganz am Anfang meines Lebens. Das heißt, ich habe meinen Vater eigentlich jetzt nie wirklich erlebt. Das heißt sozusagen, die Trennung, mit der bin ich groß geworden. Das war die Realität, in der ich aufgewachsen bin.
Sie sind dann als Kind viele Male umgezogen. Andere würden das als schwierig beschreiben. Immer neue Umgebung, neue Menschen, neue Lehrer, neue Kinder. Sie aber schreiben in Ihrem Buch: Ich hatte eine geniale Kindheit. Was war genial?
Ja, weil ich immer an tollen Orten gewohnt habe. Ich meine, als Kind selbst fand ich vieles nicht so genial im Umgang dann mit den anderen, weil ich war immer nicht normal. Aber eigentlich so im Rückblick und eigentlich auch als Kind, ich kann mich nur an positive Sachen erinnern. Ich habe einmal eben in einer umgebauten Mühle gewohnt, einmal in einer alten Schule, einmal in einer Fabrikhalle, und wie das halt ist, also weil Künstler braucht viel Platz für Ausstellungen, für Staffeleien und so. Das heißt, ich hatte immer doch sehr ungewöhnliche Plätze, wo mein Bett stand, wo mein Kinderzimmer war, und oft auch wirklich in freier Natur. Und ja, ich habe wirklich sehr, sehr viele positive Erinnerungen. Also ich habe eine richtig schön chaotische Kindheit gehabt.
Schön chaotisch. Und Sie hatten immer Kunst um sich herum. Theater, Ihre Mutter, Bilder, Skulpturen, Ihr Ziehvater. Wie glauben Sie, heute hat Sie das geprägt, dieses ständige Umgebensein von Kunst?
Also unglaublich. Also da, ich glaube, das ist eine absolute Hauptprägung in meinem Leben, die man, glaube ich, an verschiedenen Punkten sehen kann. Das geht dann bis hin zu meinem wissenschaftlichen Interesse, dass ich mich eben Liturgiewissenschaft spezialisiert habe, eben gerade die Frage, wie Glaube konkret wird in Musik, in Kunst, in Architektur. Also ich habe zum Beispiel ein Buch über Gewänder, liturgische Gewänder, byzantinischen Ritus geschrieben. Ich glaube, so ein Buch schreibt man auch mit so einer Biografie, die ich habe, sonst kommt man nicht auf so ein Thema. Dann auch eben mein Zugang auch zum Glauben, sehr stark eben auch über so einen ästhetischen Zugang, über dieses heilige Schauspiel in der Liturgie. Und eben, ich glaube, das ganz, ganz tief, eben was ich ja mal als Gottsuche im Buch auch immer wieder beschreibe, wie ja Benedikt dann auch eigentlich das Mönchsein ganz kurz auf den Punkt bringt, dieses Suchen, Ringen, Fragen, das ist ja eigentlich, was Künstler tun. Jeder Künstler ist ja eigentlich ein Ringender, der sagt, wir sind doch mehr als Säugetiere. Es geht doch mehr um nur Essen, Trinken, sich fortpflanzen, eine Wohnung haben. Da gibt es doch mehr. Und diese natürlich oft sehr diffusen Suchbewegungen, dieses immer nochmal ein Warum draufsetzen, das habe ich quasi mit der Muttermilch eingesaugt.
Inwieweit haben denn Ihre Mutter oder auch Ihr Ziehvater Sie ermutigt, sich auch selbst künstlerisch auszudrücken?
Oh ja, volles Programm zum Teil, mit sehr geringem Erfolg, also das ist, also ich musste zum Beispiel, wenn man mich heute sieht, muss man sich darüber schlapp lachen, ich habe auch Ballett getanzt zum Beispiel, war oft eben auch auf der Bühne, habe in Kinderopern mitgespielt, habe aber auch meinem Ziehvater, zum Beispiel in Spanien erinnere ich mich an eine Installation über Erde, also sehr verschiedene Sachen. Also ich konnte mich da künstlerisch wirklich austoben und wurde auch da sehr gefördert, da auch selbst sehr kreativ zu sein. Wie gesagt, nicht alle Begabungen sind mir in die Wiege gelegt. Ich habe dann auch schnell gemerkt, wo ich dann lieber andere künstlerisch aktiv sein lasse und ich dann eher mal zurücktrete. Aber eben Kreativität wurde wirklich gefördert. Also,
ja. Und haben Sie heute manchmal das Gefühl, Sie können aus diesem Fundus an Kreativität, das damals sozusagen Ihnen mitgegeben wurde, heute schöpfen?
Total. Also das ist ein ganz, ganz großer Schatz. Ich erlebe es gerade auch als Seelsorger. Gerade wenn es um Predigen geht, gerade wenn es um den Umgang mit dem Wort Gottes geht. Ja, einfach dieses um die Ecke denken, dieses Ringen damit. Wie kann man auch Sachen, glaube ich, in ein Bild bringen? Wie kann man, ja, also ich würde sagen, meine ganzen Art und Weise, wie ich denke, wie ich spreche, wie ich predige, wie ich bin, also ich würde sagen, ist, glaube ich, die entscheidendste Prägung, dass ich da wirklich, ja, so groß geworden bin.
Sie bewegen sich ja heute auch auf einem sehr internationalen Parkett. Sie haben gesagt, wir sprechen zwar alle Deutsch in der Domitio-Abtei, aber wir sind eine internationale Gemeinschaft. Außerdem ist Jerusalem selbst natürlich auch sehr international. Auch das war eigentlich in Ihrer Kindheit schon angelegt, ne? Sie haben manchmal Ihre Mutter gefragt, Mama, welche Sprache sprechen wir denn heute?
Das war meine Standardfrage beim Frühstück, genau, weil wir, also auch das eben, ich bin ja wirklich also groß geworden, eben mit riesigen Tischen, wo halt dann 20 Leute beim Frühstück saßen, eben Künstler aus Ost- und Südosteuropa, aus Israel, aus Spanien, aus Portugal, und das war schon ein Sprachengewirr und ich war mal sehr fasziniert, das war meine erste Sprache, welche Sprache ist heute dran beim Frühstück, und ja, eigentlich diese Neugier auf die Kulturen und eben, ich bin auch wirklich als kleiner Stöpsel schon wirklich durch ganz Europa mit dem VW-Bus gefahren, habe dann eben auch die Künstler da mit besuchen dürfen und diese Neugier auf die anderen Menschen, auf andere Kulturen, auf andere Religionen, eben auch wie die anderen ihre Kunst ausdrücken, weil jeder hat ja so seinen Stil, das ist eigentlich, ich bin bis heute ein sehr neugieriger Mensch und für mich ist Jerusalem nicht anstrengend, weil viele erleben das ja als anstrengend, diese ganze, was da sozusagen täglich da serviert wird, ich finde es einfach nur genial.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben schon als Kind Künstler aus Israel kennengelernt. Haben Sie da schon was über dieses Land erfahren? Hat Sie das besonders interessiert?
Ja, also wie man als Kind, wie gesagt, politisch keine Ahnung von irgendwas, aber ich fand die genauso spannend, gerade wie sie Kunst gemacht haben, wie eben auch die Russen oder die Ukrainer oder die Polen. Ich habe einfach sogar positives Verhältnis. Für mich war das einfach ein Land, wo auch Künstler herkommen und ich sehr, sehr nett fand.
Viele Schauspielerkinder, die werden später dann auch mal Schauspieler. Gab es eine Zeit, wo sie auch mit diesem Gedanken mal gespielt haben?
Nein, eigentlich nicht, weil man, ich meine, man kriegt natürlich dann auch die Realität mit und ich muss sagen, jetzt als Mönch und gerade auch als Priester, also ich bin ja jetzt nicht in einem komplett anderen Milieu gelandet, im ganz anderen
Umfeld. Das ist interessant.
Das heißt also, genau, also vielleicht, wenn man will, ich denke im positiven Sinn ist Liturgie ein heiliges Schauspiel. Es ist ein Spiel, ein sehr ernstes Spiel, eigentlich ein heiliges Spiel. Und ich finde, also ich bin ja auch Zeremonial meines Klosters, ich bin also auch zuständig für die Liturgie. Also ich denke, so ganz weit entfernt habe ich mich gar nicht.
Und welche Rolle Religion und Glauben damals bei Ihnen zu Hause gespielt haben, darüber sprechen wir gleich weiter und zwar gleich nach den Nachrichten. Kirchlich gelebter Glaube, der hat in meiner Erziehung keine Rolle gespielt. Das sagt unser Menschengast heute, der Benediktinerpater Nikodemus Schnabel. Aber Pater Nikodemus, Sie sagen auch, dass Ihre Mutter mit Ihnen gebetet hat. Was für Gebete waren das?
eben Gute-Nacht-Gebete, Tischgebete, auch am Morgen. Aber gerade ich erinnere mich immer so zum Bett gehen. Also eigentlich eine sehr gute Tradition, die wir als Benediktiner auch kennen. Einfach den Tag vor Gott bringen. Ich weiß auch noch, beten für einfach viele Freunde, Bekannte und gerade die Menschen, denen man begegnet ist. Also ganz bewusst auch nochmal sagen, eben den Tag so durchgehen und eigentlich, ja, das mache ich heute immer noch und das habe ich jetzt gar nicht erst im Kloster gelernt, sondern von meiner Mutter.
Über Ihren Ziehvater schreiben Sie dann, der hat Ihnen das Suchen und Fragen beigebracht. Ganz, ganz großes Kompliment. Wie hat er das denn gemacht?
Ja, eben, er war durchaus schwierig, herausfordernd. Er war halt immer der, der immer warum gesagt hat, warum. Wenn irgendwelche Sachen kamen, hat er mich eigentlich motiviert, nochmal nachzuhaken. Ja, warum ist das so? Warum ist das denn nicht anders so? Und ich weiß, meine Mutter hat dann oft dann auch war ganz verzweifelt. Er sagt, jetzt lass den Sohn in Ruhe, mach den nicht kirre oder so. Aber das war ganz, ganz spannend, wirklich diese Gespräche mit ihm. Eben immer noch dieses, ja, warum ist etwas und warum ist nicht nichts? Warum bist du eigentlich auf der Welt und so? Und eigentlich diese klassischen Fragen, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn des Lebens? Und das hat er wirklich schon, wo ich sehr klein war, hat er mich sehr ernst genommen als Gesprächspartner und mich wirklich da ermuntert, da nachzubohren.
Und im Grunde war das ja auch schon ein Weg auf der Suche nach Gott.
Absolut. Also ich glaube, ich habe wirklich, deswegen steht zu dem Satz, dass ich eine geniale Kindheit hatte. Ich glaube, das war schon eine sehr gute Prägung für das, wie ich ja Religion beschreibe und auch immer wieder in dem Buch ja fast schon mantraartig betone, weil eben der Benedikt, unser Ordensvater im 6. Jahrhundert, hat einen ganz spannenden Steckbrief, wenn jemand Mönch werden will. Jetzt würde man heute sagen, gut, der muss, was ich, gesund sein, besonders psychisch gesund, vielleicht fromm und so. Und Benedikt hat nur ein Kriterium, sucht dieser Mensch wahrhaft Gott? Also dieses Gott suchen, dieses Ringen um Gott, Zweifeln, eigentlich mit Gott nicht zu Ende kommen, nicht fertig werden. Und diese Haltung, ein Gottsucher zu sein, die habe ich tatsächlich schon in der Kindheit gelernt.
Das war erstmal eine Form von Religiosität außerhalb der Kirche, aber die Kirche ist dann irgendwann doch in ihr Leben getreten und zwar positiv. Ich darf jetzt nochmal aus Ihrem Buch zitieren. Die katholische Kirche und besonders ihre hochoffiziellen Vertreter vor Ort durfte ich als Kind als einzigen Ort erleben, an dem ich in keine Schublade gesteckt wurde und an dem mir wirklich vorurteilsfrei und mit großer Liebe begegnet wurde. Wie kam das?
Ich habe das ja angedeutet, wenn man eben in so einer Künstlerfamilie aufwächst, eben Scheidungskind ist und eben der Ziehvater aus Polen und eben einem Umfeld, wo alle eigentlich katholisch sind und so normal, halt normale Berufe haben, in normalen Häusern wohnen und so, dann leidet man als Kind halt schon und kriegt es halt auch wirklich an jedem Eckenende zu spüren, dass man anders ist und eigentlich nicht in dieses Schema passt, was normal ist.
Haben Sie sich als Außenseiter gefühlt?
Ja, absolut. Also und tatsächlich der Ort, wo ich mich nicht gefühlt habe als so immer der andere, war eben als allererster Ort ein Waisenheim bzw. ein Kinderheim, wo die Eltern das Sorgerecht verloren haben von Maria Wartschwestern, also Schwestern der Kongregatio Jesu. Und das war für mich der erste Kontakt eigentlich mit Kirche, also mit offizieller Kirche eben, weil ich musste immer so schmunzen, weil oft ist ja so die Diskussion, so die böse Amtskirche, wo man dann irgendwie sagt, ne, also viele haben da eher negative Erfahrungen biografisch und ich muss sagen, nein, also genau diese Schwestern, das waren die allerersten Menschen, die gesagt haben, komm, iss doch mit, komm, geh mit in den Kindergottesdienst, komm, geh mit in den Sonntagsgottesdienst, komm mit, mach mal der Leichnamsprozession. Ich war da komplett akzeptiert und es war irgendwie nicht irgendwie Scheidungskind und überhaupt nicht katholisch und irgendwie Eltern leben in wilder Ehe und was nicht. Nee, das war überhaupt nicht gefragt. Und der zweite positive Person war eben der Ortspfarrer, der wirklich genauso so vorurteilsfrei kam. Und den durfte ich eben wirklich fragen, was ich wollte. Also eben gerade die Fragen, die sozusagen mein Ziehvater mir ins Ohr gesetzt hat, durfte ich mit ihm dann besprechen und ihm ja quasi Schützenhilfe holen, wie er denn das sehen würde. Und den durfte ich wirklich im Loch im Bauch fragen, hat sich auch sehr viel Zeit genommen. Und das waren eigentlich sehr zwei prägende Orte, eben dieses Kinderheim der Maria Wartschwestern und eben der Dorfpfarrer vor Ort.
Mit 13 Jahren haben Sie sich dann entschlossen, ich möchte jetzt katholisch werden, obwohl Sie evangelisch getauft waren. Warum haben Sie sich dazu entschieden? Auch wegen dieser positiven Erfahrungen, nehme ich an.
Ja, tatsächlich. Also ich bin kein klassischer Konvertit, weil, denke ich, da hätte ich ja ein evangelisches Leben haben müssen. Ich bin einfach nur evangelisch getauft, bin aber in keinster Weise evangelisch sozialisiert, sondern eben künstlermäßig sozialisiert, das heißt diffus religiös und eben wo die Pubertät eingesetzt hat, wo eben auch die Frage war nach Konfirmation, habe ich mich tatsächlich nochmal intensiv beschäftigt. Ich wusste, ich bin auch anders. Also ich war oft in sehr katholisch homogenen Gegenden, wo ich gewohnt habe. Dann habe ich mich nochmal damit beschäftigt und habe dann eigentlich gespürt, von dem, was ich in meinem Buch auch schildere, gerade diese Erfahrung von Liturgie, von diesem heiligen Schauspiel, eigentlich von diesem Ernstnehmen, dass Gott Mensch wurde und nicht Gott Wort wurde, sondern wirklich, man konnte Jesus ja anfassen, ihn riechen, ihn berühren, wirklich in Kontakt, und dass man eben auch wirklich das mit allen Sinnen erfahren kann. Und eine zweite, für mich sehr entscheidende Erfahrung war ein anderer Ort. Davor noch waren meine besten Freunde Behinderte. Und was ich bei der katholischen Kirche so toll fand, dass eben auch so Behinderte, die jetzt eben nicht erst einen gewissen IQ haben, einen gewissen Bildungsabschluss, spüren können, um was es eigentlich geht, dass Gott uns liebt, dass jemand da ist, der uns behütet und dem wir nicht egal sind. Und mir war einfach auch evangelische Kirche, wie ich sie dann erlebt habe, zu intellektualistisch. Also wo ich das Gefühl hatte, hier braucht es quasi immer erst ein Abitur, um überhaupt zu verstehen, was es geht. Und eigentlich diese Erfahrungen, auch mit vielen anderen, kamen dann zum Entschluss, wo ich gesagt habe, gut, wenn du konsequent bist, dann musst du eigentlich den Schritt gehen, wo du spürst, da gehörst du hin. Und dann habe ich diesen Schritt dann gesetzt am 8. August 92.
Wie war das für Ihre Mutter? Hat die das sofort akzeptiert?
Ich schreibe das ja auch in meinem Buch, ich bin ja so ein Dickkopf. Also ich glaube, meine Mutter hat eh schon früh akzeptiert, dass ich so mein Ding mache und meinen Kopf habe. Und sie hat immer nur gesagt, ja, sie hat dann einfach immer still gehofft, dass nichts passiert und dass alles okay ist. Aber tatsächlich, meine Mutter hat vorher auch eine Kirchlichkeit entdeckt im Glauben. Interessanterweise durch diese Maria-Wart-Schwestern auch. Weil das hat meine Mutter schon weit vor mir nicht kalt gelassen, wo sie gesagt hat, warum diese Frauen... warum gehen die so mit meinem Sohn um? Also der gar nicht ihr Sohn ist. Warum haben diese Frauen so eine Liebe mit diesen schwierigen Kindern, die ja wirklich nicht einfach sind, eben auch gebrochene Biografien haben? Und da habe ich quasi meine Mutter eigentlich ja so verführt oder hingebracht, und tatsächlich, sie hat diesen Schritt viel, viel früher gegangen als ich. Ich bin aber damals nicht mitgegangen, weil eben wie gesagt, das war einfach nicht dran.
Ein bisschen später haben Sie dann versucht, Ihre Mutter zu provozieren, nämlich indem Sie in die Junge Union eingetreten sind. Hat das geklappt mit der Provokation?
Ja, also ich erinnere mich noch, die Reaktion meiner Mutter war tatsächlich, ich habe mir dann von meinem Geld wirklich einen Anzug und Krawatte gekauft, und weiß ich noch, hat sie mich wirklich da, ein Donnerwetter, ich sehe aus wie ein Lackaffe, ich soll jetzt endlich mal mich nochmal, wunderbar, also was man eben will als Pubertät, und eben, ich hätte mir die Haare grün, blau, rot färben können, das hätte meine Mutter nur ein müdes Lächeln abgerungen, und ja eben, wenn man halt aus so einem Milieu kommt, da muss man halt provozieren, indem man halt richtig bürgerlich wird. Ja.
War das vielleicht trotzdem auch noch mehr, also außerhalb dieser Provokation, haben Sie vielleicht auch mal gedacht, Mensch, also als Politiker kann ich was bewegen, die Welt verändern? Also hatten Sie eine potenzielle Politikerkarriere im Kopf?
Genau, also ich will das jetzt auch gar nicht abwerten. Also die Zeit, auch gerade bei den Jungen Unionen und dann Schülerunion, auch später RCDS und so weiter. Also ich bin auch da durchaus ein bisschen am Ball geblieben. Also das war jetzt nicht nur Provokation. Ich meine, später war es für mich auch nochmal spannend, auch nochmal so ein neues Milieu für mich zu erobern. Also eben auch nochmal eine neue Welt, in der ich eigentlich nicht groß geworden bin. Und tatsächlich die Faszination, eben was zu verändern, dass mir eben nicht egal ist, wie es den anderen geht. Dass mir eben auch nicht egal ist, wie es um die Welt steht, das stimmt. Aber ich muss sagen, heute bin ich dankbar, dass ich einerseits von der Kindheit eigentlich mich sehr zu Hause fühle in diesem Künstler, vielleicht liberaleren linken Milieu, und durchaus durch meine Jugend an auch in dem bürgerlichen Milieu auch mich auch wohlfühle. Also ich muss sagen, ich bin auch dankbar, dass ich sozusagen multimilieufähig bin.
Das sagt Nikodemus Schnabel, heute Benediktinermönch in Jerusalem, einst Kind und Jugendlicher in Süddeutschland. Wir reden gleich weiter darüber, wie es mit Ihnen weitergegangen ist nach der Schule. Domradio Menschen, unser Mensch heute, Pater Nikodemus Schnabel. Pater Nikodemus, Sie haben sich im zarten Alter von 13 Jahren entschieden, katholisch zu werden, das haben wir gerade gehört. Aber dann kamen viele Jahre, in denen manchmal das Herz und dann der Verstand gegen Gott rebelliert haben. So schreiben Sie das wieder in Ihrem Buch, Zuhause im Niemandsland. Trotzdem haben Sie sich aber dann nach der Schule für ein Theologiestudium entschieden. Wie kam das?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich schwer zu beantworten. Ich glaube, es liegt in dieser Veranlagung, sage ich mal, ich nenne das im Buch auch eben diese religiöse Musikalität, die eben da war. Und das zweite ist eine Faszination für radikale Lebensentwürfe. Es gibt ja in dem Satz auch den sehr irritierenden Satz, dass ich vor der Wahl stand, Terrorist oder Mönch, ne? Aber das ist dann etwas dann später. Mönch kommt ja erst später.
Gott sei Dank sind Sie Mönch geworden.
Genau, richtig. Genau. Aber ich habe eben diese Sehnsucht, alles auf eine Karte, eben nicht diese sich irgendwo eine Kuschelecke einrichten, nicht irgendwelche Kompromisse machen, nicht irgendwie sagen, gut, ich habe hier meine Komfortzone und irgendwie das Leben klappt hier, sondern die Faszination, alles auf eine Karte zu setzen und mit Vollblut und wirklich mit jeder Lebensfaser richtig Vollgas geben für eine Sache. Und ich war dann schon überzeugt, also ich meinen Glauben habe ich immer stärker intensiviert, auch in Jugendarbeit und so, wo ich dann irgendwann der Punkt kam, okay, die Kirche braucht mich, die Welt braucht mich, Gott braucht mich, also was ist das Radikalste, was es gibt? Also werden wir Priester.
Wo haben Sie das versucht zu werden?
In der Diözese Fulda. Da habe ich eben Abitur gemacht und habe da mein Vordiplom gemacht. Das war eben dann auch der Ort, wo ich dann zu der Zeit gelebt habe.
Da klang jetzt ein bisschen Selbstironie mit, ne? Also Gott braucht mich, die Kirche braucht mich, die Welt braucht mich. War das ein bisschen überheblich?
Selbstverständlich. Ich kann da auch ganz offen drüber reden. Ich war ein absoluter arroganter Ekel. Also das ist, ich war halt, ich schreibe das dann auch in dem Buch. Es gibt ja dann später auch nochmal einen Bruch. Ich war schon immer so Jüngster, Bester, Schnellster und eben auch in Hans Dampf in allen Gassen. Durchaus immer sehr vorne an vorderster Front. Und ich bin da schon, also ich erschrecke selbst darüber, wenn ich noch zurückdenke, mit welcher Einstellung ich eingetreten bin. Also absolut von mir selbst überzeugt, dass das sozusagen wirklich, also eben Weltkirche und Gott auf mich gewartet hat, dass ich das jetzt tue. Und ich bin dankbar, dass ich nicht sozusagen diesen Weg durchgezogen habe unter dieser Prämisse, sondern dass Gott mir da eine Gnade des Nullpunkts geschenkt hat später.
Sie haben ja eben ursprünglich gedacht, Sie wollen Priester werden, waren im Priesterseminar, haben Sie gerade geschildert, mit welcher Einstellung. Dann haben Sie aber irgendwann Zweifel gespürt, dass das doch nicht so ganz das Richtige für Sie sein könnte. Was hat da nicht gestimmt?
Gut, die Zweifel waren tatsächlich so die Frage, eben die Sehnsucht nach einem radikalen Lebensweg, die Frage, wie weit das wirklich dann auch anstand, wie weit diese Sehnsucht auch erfüllt werden könnte. Um es auf den Punkt zu bringen, also der große Bruch war einfach der Erfahrung von einer Krankheit, die ich andeute, im Buch nicht auswalze, aber ich hatte im Freisemester, was ich in Jerusalem verbracht habe, wir haben ja eine sehr wichtige Aufgabe der Domitio-Abtei, das theologische Studienjahr, über 40 Jahre, ein Exzellenzprogramm für evangelisch-katholische Theologiestudierende mit den Schwerpunkten Islamwissenschaft, Judaistik, Ostkirchenkunde, Archäologie, Bibel. Und in dieser Zeit bin ich wirklich schwer erkrankt. Also habe eine rheumatische Krankheit bekommen, die ich bis heute habe. Ich bin chronisch krank, bin aber sehr gut eingestellt. Und ich war wirklich mehrere Wochen im Krankenhaus. Und diese Erfahrung mal richtig ausgebremst zu sein, wochenlang gar nichts tun zu können, wirklich gar nichts. Das war so heilsam, wo vieles in meinem Leben nochmal eben neu durchdacht werden musste. Eben die Frage nicht mehr dieses, ich bin der, der die Welt verbessert, sondern auf einmal war ich der, der nur eigentlich ein Häufchen Elend war. Und dann die Frage, okay, wenn ich nochmal eine Chance habe, weiter zu leben, irgendwie gesund zu werden, nochmal zu Kräften zu kommen, dann wirklich die Frage vom Ende her denken. Was will ich sagen, wenn ich auf dem Sterbebett liege? Auf was möchte ich zurückschauen? Möchte ich auf Karriere, Anerkennung, Ruhm zurückschauen, was mir damals durchaus sehr wichtig war? Oder eigentlich zu sagen, gut, ich stelle mich Gott zur Verfügung, will ihn suchen und wo er mich haben will, da lasse ich mich darauf ein. Und ja, nochmal mit einer großen Demut, Selbstkritik einfach nochmal neu versuchen, anders versuchen. Und das ist dann später dazu geführt, dass ich dann Mönch wurde in Jerusalem.
Also diese Krankheit durchaus als einen Wendepunkt in Ihrem Leben.
Absolut.
Dann, ja. Dann aber eben auch dieser Ort, Jerusalem. Sie haben da das theologische Studienjahr verbracht, in der Domitio-Abtei schon. Dass Sie das gemacht haben, war eine folgenreiche Entscheidung. Können Sie sich noch an Ihren allerersten Eindruck von Jerusalem erinnern?
Ja, Chaos. Ist ja bis heute eigentlich so. Also eine chaotische, quirlige Stadt, wo ich dachte, wow, okay, ruhig ist hier nicht. Ich weiß nur, die Temperaturen, auch bis heute hat sich nichts geändert, fand ich schockierend, wo ich dachte, es war September, nee, August war es ja da. Und wirklich eine Hitze und da auch Wüstenhitze, auch der Staub in der Luft. Ja, eigentlich, es hatte von Anfang an einen starken Abenteuercharakter. Also das weiß ich noch, eine laute, quirlige Stadt mit einer hitzigen Temperatur.
Und das hat Ihnen gefallen. Und es hat Ihnen am Ende so gut gefallen, was Sie da auf dem Berg Zion und drumherum erlebt haben, dass sie gesagt haben, ich werde mich für immer an diesen Ort und an diesen Orden binden. Bevor wir mehr darüber hören, hören wir gleich zur vollen Stunde aber erst einmal das Wort, das sie uns mitgebracht haben.
Es wird Zeit, dass alle, die das heilige Land lieben, unmissverständlich klar machen, dass es beim Glauben um Gottsuche und nicht um Identitätssuche geht. Wir brauchen mehr begeisterte Anhänger der Religion, deren Herzen für das Projekt Gottsuche brennen. Nicht jedoch Hooligans der Religion, die sich für das Wesentliche des Glaubens nicht interessieren, sondern sich durch Abgrenzung und Aggression ihrer selbst vergewissern wollen.
Domradio Menschen, weiter mit mir am Mikrofon, Hilde Reginiter, weiter mit Pater Nikodemus Schnabel zu Gast. Und von ihm stammt auch der Text, den wir gerade gehört haben. Pater Nikodemus, was genau war das für ein Text?
Genau, das war aus meinem Buch Zuhause im Niemandsland, mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina, eben aus dem Kapitel 6, Hooligans der Religion. Und ich habe überlegt, was ist so ein sehr wichtiger Satz, der mir wirklich ja unter den Nägeln brennt bei diesem Buch, weil das Buch hat ja so zwei große Schwerpunkte, einerseits biografisch, warum ich an Gott glaube, warum ich Mönch geworden bin, und dann einfach auch so beschreibend, so meine jüdischen Freunde, meine muslimischen Freunde, die Christen, eben Gaza, Tel Aviv. Und dann gibt es eben so ein Sonderkapitel, eben dieses Hooligans der Religion, was eigentlich am härtesten errungen ist, nämlich ein Standardthema, diese Frage von Religion und Gewalt und eben, dass viele Leute sagen, ja, schau nur an die ganze Gewalt in Syrien, Irak oder so, das ist die wahres Gesicht der Religion. Oder viele sagen, nein, das hat nichts mit Religion zu tun. Und beide Antworten springen mir zu kurz. Und ich glaube, dieser Abschnitt in dem Kapitel sagt so eigentlich, um was es für mich in wahrer Religion geht. Eben Gott suche, wirklich um Gott ringen, zweifeln, sich von ihm in Frage stellen zu lassen. Und nicht um dieses Gott schon gefunden zu haben und ganz genau zu wissen, was Gott will, eben die Leute, die schon Gott gefunden haben oder die eigentlich auch Sucher sind, aber Identitätssucher. Und ich glaube, gerade alle religiösen Führer und Verantwortlichen, egal welcher Religion, müssen, glaube ich, stärker klar machen, um was es bei Religion geht. Eben die Menschen begleiten auf ihrem Weg der Gottsuche und nicht billige Antworten geben bei der Identitätssuche.
Das sagt der Gottsucher Pater Nikodemus Schnabel. Er ist heute unser Menschengast und wir erzählen heute sein Leben und sind gleich beim Eintritt bei den Benediktinern in Jerusalem angekommen. Gleich mehr. Wer so verrückt ist, im 21. Jahrhundert Mönch zu werden, der kann es auch gleich in Jerusalem tun. Das sagt unser Studiogast Pater Nikodemus Schnabel, wenn er wieder mal gefragt wird, wie er denn eigentlich dazu gekommen ist, Mönch in Jerusalem zu werden. Erstmal, Pater Nikodemus, was ist denn daran so verrückt, im 21. Jahrhundert Mönch zu werden?
Also ich denke, dieser Lebensweg ist ja radikal. Ich hoffe, er wird auch noch als solcher wahrgenommen. Immerhin, ich verzichte auf Ehe und Familie, ich verzichte auf ein eigenes Konto und ich verzichte auf einen Selbstverwirklichungstrip durch den Gehorsam. Also das ist schon nicht das unbedingt, was unsere Zeit heute propagiert als erstrebenswerte Lebensform. Und ich denke auch geschichtlich gesehen, also die Mönche, das waren die Outdropper der Antike. Und ja, also ich hoffe, dass es doch so wahrgenommen wird, dass mein Lebensweg was Verrücktes hat.
Verrückt dann eben, der andere Teil der Verrücktheit ist Jerusalem. Jerusalem, die Stadt zwischen den Fronten, eine ganz, ganz wichtige Stadt für verschiedene Weltreligionen. Sie sagen, dass Sie Jerusalem sehr, sehr lieben. Können Sie sagen, was Sie so lieben an dieser Stadt?
Ja, ich beschreibe das ja auch in einem Kapitel im Buch etwas ausführlicher, weil es eine schwer zu beschreibende Liebe. Ich wage ja auch die These, dass es im kirchlichen Bereich so Rom- und Jerusalem-Typen gibt. Und während Rom, also wenn man gerade auf dem Petersplatz steht und dann die Kolonnaden von Bernini einen umarmen und dann, wenn man den Petersdom betritt, das ist sozusagen ein ästhetisches Statement, wo man einfach nur wow sagen kann und wo Rom einen gefangen hat. Und ich dann ehrlich sage, das kann Jerusalem nicht bieten. Jerusalem ist in dem Sinn nicht schön. Also auch gerade die Grabes- und Auferstehungskirche, da gibt es sicher keinen Wow-Effekt, wenn man die betritt. Aber Jerusalem hat eben so eine andere Schönheit. Ich beschreibe das eben wie mit einer, ja, ich nenne doch Jerusalem meine Diva, eine sehr komplizierte Frau, die man eben ja erobern muss, an der man sich auch abarbeiten muss, die aber eben sehr, sehr viel einfach zu bieten hat, die einen immer wieder überrascht. Eben auch eine Stadt, die 4000 Jahre Geschichte hat, die die Wunden ganz offen zeigt. Also man geht durch die Stadt, man sieht Eisenzeit, dann sofort Kreuzfahrerzeit, dann byzantinische Zeit, dann mamlukische Zeit, dann eben die lebendigen Steine in dieser Stadt, also ein lebendiges Judentum in allen Schattierungen, lebendiger Islam in allen Schattierungen, lebendiges Christentum, 50 Konfessionen, dann eben noch so kleine Religionen wie Drusen, Bahai, Samaritaner und dann eben natürlich auch religiös-unmusikalisch, die da gar nichts mit anfangen können und dann eben auch die Pilger aus der ganzen Welt, die Politiker und das ist einfach eine Stadt, die so wunderbar chaotisch ist, so pulsierend, so mit der wird man nicht fertig. Und eben eine Stadt, die man täglich neu erobern muss.
Haben Sie lange gebraucht für diesen Entschluss? Sie haben ja gesagt, das ging los, als Sie da im Krankenhaus lagen und richtig ausgebremst waren.
Also Jerusalem an sich ist eigentlich der Teil, wo ich nicht mit hadere. Also wenn es Herausforderungen gibt, dann ist das Mönchsein. Also wirklich diese Lebensform, Gott zu suchen mit allem, was dazugehört. Aber Jerusalem als Lebensort ist ein Traum, wobei ich auch ehrlich bin, ich kann mir zwei Sachen nicht vorstellen. Ich sage ja auch, man braucht eigentlich diese doppelte Verrücktheit oder ich sage es mal schön, die doppelte Verliebtheit. Man muss einerseits eben verliebt in Gott sein, wirklich ihn zu suchen, um ihn zu kämpfen, mit ihm zu ringen. Das ist eben das Mönchtum, dieses stark rhythmisierte Leben von Gebet, Arbeit und Studium. Und dann aber immer ein ganz konkreter Ort. Das heißt, ich bin ja wirklich lebenslänglich in Jerusalem. Also ich war auch nirgendwo vorher anders Mönch, werde auch nirgendwo anders hin versetzt. Das ist mein Ort. Eben 12 Jahre hier, die nächsten Jahrzehnte auch noch vor mir. Und Jerusalem ist nicht der Platz, der mir das große Ringen gibt. Natürlich schon auch von den Erfahrungen, die ich habe, aber ich kann mir eben nicht vorstellen, um das vielleicht wieder zurückzukommen, was ich vorhin sagen wollte, ich kann mir weder vorstellen, Mönch zu sein, nicht in Jerusalem, noch kann ich mir vorstellen, Jerusalem zu leben, nicht als Mönch. Also es braucht genau diese Kombination aus beidem.
Wie war denn das damals, als Sie sich genau dazu entschieden haben, ich werde Mönch in Jerusalem? Was haben wieder Ihre wichtigen Menschen um sie herum gesagt, ihre Mutter, ihre Freunde, ihre Bekannten, Verwandten?
Ja, eher durchaus positiv, weil sie natürlich dann auch sagen, gut, wenn da eine Sehnsucht ist und wir erleben das, du bist authentisch in dem, was du da suchst, was du da tust, ja, wurde durchaus positiv wahrgenommen. Also natürlich viele dieses Unverständnis, ja, ist da nicht unsicher und ja, also diese, wobei ich das ja auch ehrlich bekenne, da fühle ich mich immer überfordert, weil ich dieses Angstgefühl nicht kenne. Ich kenne eher die andere Gefahr, dass man immer genau vor Ort sein will. Ne? Am liebsten jede Woche einmal in Gaza, am liebsten immer da auf dem Tempelberg, wo es gerade zur Sache geht, wo ich auch dazulernen musste. Man muss nicht immer da sein, wo es knallt. Es gibt also auch die Verführung, immer direkt vor Ort sein zu wollen. Was mir leider total fremd ist, sind diese Angstgefühle. Das tut mir immer leid. Ich kann da die Leute auch nicht abholen mit ihren Gefühlen.
Ja, vielleicht beruhigt sie das dann aber auch, wenn sie sie so gelassen erleben. Wie war denn das, als Sie dann eingetreten waren, die ersten Wochen und Monate im Kloster? Haben Sie da sofort gemerkt, ja, das ist jetzt das Richtige? War das das, was Sie sich gedacht, was Sie erhofft hatten?
Nein, also es war ganz furchtbar, ich muss es wirklich sagen, weil ich bin erstmal, zum Glück bin ich ja da sehr realistisch eingetreten, wirklich, es war nochmal die zweite Chance. Ich wollte erst Diözesanpriester werden, bin da ja wirklich auch offiziell gescheitert, konnte auch sagen, nein, das ist es nicht. Und habe dann wirklich mit dem Kloster gesagt, es gibt aber eine brennende Sehnsucht im Herzen. Die kriege ich nicht tot, die kriege ich nicht stumm. Wirklich diese Sehnsucht, Gott zu suchen, wirklich ganz intensiv. Und das Klosterleben war nochmal der zweite Versuch, eben als Mönch nochmal radikal für Gott da zu sein. Und das war schwierig, weil am Anfang, wie gesagt, im Noviziat, in der ersten Zeit, ich habe halt Blumen gegossen, ich habe halt die Rekreation geputzt, ich habe Geschirr abgespült, ich bin zur Post gegangen und ich war wirklich also mit einem sehr hervorragenden Diplom da. Ich hatte mehrere Stellen an der Uni angeboten und ich kam mir so unglaublich ausgebremst vor. Also ich kam mir vor als ein Energiebündel, Energiepaket voller Power und habe meinen Tag quasi damit verbracht, irgendwie Tassen zu spülen und ja, Blumen zu bewässern. Und das war eine harte Zeit, die ich aber auch nicht missen will. Da habe ich sehr viel über mich auch gelernt und auch da so Gefühle zulassen. Und tatsächlich die erste Zeit war wirklich eher, hat mich durchgetragen, wo ich gesagt habe, du hast schon mal einfach nur eine Kontraentscheidung, ein Nein gesagt, Nein, Priester zu werden. Und ich dachte, du kannst nicht immer nur Nein sagen. Also du musst ja auch mal Ja sagen. Und wenn du hier gehst und dann musst du hundertprozentig wissen, Mönchtum ist für dich nichts, dann musst du hundertprozentig sagen, gut, ich habe es versucht und diese Frage ist ein für alle Mal abgehakt und geklärt. Und das Gefühl hatte ich nie. Ich hatte zwar durchaus Krisen, aber irgendwo drin dachte ich, nee, du hältst dir noch durch. Also du hast noch keine Gewissheit, dass das nicht für dich ist. Und dann schrittweise habe ich tatsächlich, bin ich da reingewachsen und mittlerweile, ja, habe ich, glaube ich, meinen Platz gefunden.
Woran machen Sie dieses Wachsen, dieses Reinwachsen fest? Wie ist Ihnen das geglückt?
Ja, ich glaube, dieses auch sich einlassen darauf. Ich kann es nicht beschreiben. Es gibt ja diese Widerstände und dann einfach sagen, gut, jetzt stehst du halt auf, gehst halt ins Gebet mit den Brüdern, betest die Psalmen. Gut, jetzt putzt du halt da den Gang, wenn das jetzt dran ist und so. Und einfach, ja, einfach mal das zu tun und ja, sich einfach drauf einzulassen. Und dann kam ja auch sehr schnell, das ist ja auch das Interessante. Mittlerweile kann ich diese Zeit fast schon verklären, weil es war eine Zeit, wo ich intensiv auch nochmal die Zeit hatte, Gott zu suchen, Gott zu ringen. Dann mit der Zeit kamen ja sehr viele Aufgaben dazu. Es kam dann meine Promotionszeit und eben, wenn ich jetzt schaue, ich bin jetzt Pressesprecher, bin Auslandsseelsorger, Leiter ein Wissenschaftsinstitut. Also ich meine, jetzt habe ich mehr als genug zu tun und eigentlich muss ich sagen, mein Abt damals hat das goldrichtig gemacht, eben zu sagen, nee, gerade der braucht jetzt auch mal eine Phase in seinem Leben, wo er mal positiv ausgebremst ist.
Aus diesen ersten, auch schwierigen Wochen in Jerusalem sind mittlerweile viele Jahre geworden. Und das in einer Stadt, die im Zentrum des Nahostkonflikts steht. Wie Pater Nikodemus Schnabel diesen konstanten Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis erlebt, darum geht's gleich als nächstes. Domradio Menschen. Als der Staat Israel im Jahr 1948 gegründet wurde, da war unser heutiger Menschengast noch lange nicht geboren, aber seit 2003, da lebt Pater Nikodemus Schnabel in Jerusalem und er weiß, was es bedeutet, wenn da ein ungelöster Konflikt seit Jahrzehnten schwelt und sich immer wieder in brutalen Anschlägen und Kriegen entlädt. Pater Nikodemus, was kriegen Sie in Ihrem Alltag mit von diesem so erbittert geführten Konflikt zwischen den Palästinensern und Israelis?
Ja, ich bekomme die volle Fülle mit. Also ich bin ja, der Abt hat mal so scherzhaft gesagt, der Außenminister des Klosters durch meine drei Aufgaben, die sehr stark nach außen mich bringen. Einerseits eben Pressesprecher meiner Abtei, dann eben Auslandsseelsorger für alle deutschsprachigen Katholiken. Also jeder, der in Israel oder den palästinensischen Autonomiegebieten Deutsch spricht und katholisch ist, gehört zu meiner Pfarrei. Also ich habe eine riesige Pfarrei und ich bin eben auch Wissenschaftler, Direktor des Jusem-Instituts der Görres-Gesellschaft und eben diese Kombination aus den drei Aufgaben bringt mich eigentlich jeden Tag vor die Tür und eben auch zu den verschiedensten Menschen. Das heißt, ich bin regelmäßig in Tel Aviv, ich bin regelmäßig in Ramallah und ja, bin einfach auch in verschiedensten Milieus und Gruppen unterwegs und bekomme eben wirklich sehr viel mit und bekomme auch die verschiedenen Sichtweisen mit.
Sie sagen von sich, dass Sie weder pro-israelisch noch pro-palästinensisch sind, sondern pro-Mensch. Wie schwer ist das denn, wenn man da so mittendrin ist, sich nicht für eine Seite von einer Seite vereinnahmen zu lassen?
Ich habe gar keine andere Wahl. Das klingt jetzt erstmal so, naja gut, so ein Kompromiss, ich suche den Platz zwischen allen Stühlen, mache mir es leicht. Nein. Ich mache mir es schwer, weil das Leben wird viel einfacher, wenn man einmal so ein Schubladensystem hat. Das sind die Guten, das sind die Bösen, die sagen die Wahrheit, die anderen machen Propaganda. Aber eben wer mich immer wieder da auch zwingt, diesen Platz zwischen allen Stühlen zu finden, ist meine Gemeinde, die ich gerade erwähnt habe. Also wenn ich Kindergottesdienst feiere einmal im Monat, können ein paar der Kinder besser Hebräisch als Deutsch, ein paar der Kinder können besser Arabisch als Deutsch. Das heißt, sobald ich mich für eine Seite entscheiden würde, würde ich die Hälfte meiner Gläubigen verprellen. Und das kann ich mir gar nicht erlauben, weil eben ich Mitglieder der Gemeinde habe, die einen Palästinenser geheiratet haben und ich habe Mitglieder meiner Gemeinde, die einen Juden geheiratet haben. Und das heißt wirklich, beide Seiten sind Teil meiner Seelsorgeaufgabe. Und das geht dann so weit, dass ich im Gazakrieg wirklich mit meiner Gemeinde Tel Aviv vor den Raketen der Hamas in die Luftschutzbunker geflohen bin und kurz nach dem Gazakrieg auch in Gaza war bei den Christen und eben auch da gehört habe, wie sie eben vor dem Bombardement der israelischen Armee in die Porphyriuskirche geflohen sind. Und diese Erfahrung lerne ich immer mehr. Ich verstehe nicht dieses Differenzieren. Da hier die Juden, dort die Muslime, dort die Christen, die Israelis, Palästinenser. Ich sehe immer mehr einfach nur Menschen.
Wer die Nachrichten aus Israel, aus den Palästinensergebieten verfolgt, der kann schon mal mutlos werden. Immer wieder, so zumindest scheint es, springt da dieselbe Spirale von Gewalt und Gegengewalt an, wie zum Beispiel auch jetzt wieder in diesen Tagen, wo es Unruhen auf dem Tempelberg gibt. Haben Sie da überhaupt noch Zuversicht, dass es überhaupt jemals zu einer guten, für alle Seiten guten Lösung kommen kann?
Ja, ich sehe zarte Pflänzchen. Ich bin ja immer positive Sicht ausgestattet. Also ich denke, das ist auch die große Gefahr, dass man zynisch wird und sagt, es geht eh nichts weiter. Und ich habe mittlerweile fast so einen geschulten Blick zu sehen, wo gibt es eigentlich Aufbrüche. Und eigentlich, ich habe sogar fast schon ein Rezept, wenn man will, weil was ich erlebe, wo ich immer bin, eben, sei es Tel Aviv, sei es Ramallah, sei es aber auch andere Gebiete, die Menschen im Heiligen Land sind sehr, sehr gut, ihre Wunden darzustellen. Oft bis zu einem unerträglichen Selbstmitleid und durchaus können den ganzen Abend bestreiten, damit ihnen zu erzählen, was ihnen alles widerfahren ist an Ungerechtigkeiten. Dieselben Menschen werden aber sehr, sehr stumm, sehr schmallippig und der Abend kann sehr schnell zu Ende gehen, wenn es darum geht, dass die andere Seite auch Verwundungen hat, auch Verletzungen hat, auch Leid hat. Aber ich denke, das ist genau die Lösung. Man muss sensibel werden für die Wunden und die Leidensgeschichte der anderen. Ich glaube, weil dann kann wirklich Frieden entstehen. Und ich glaube, es hat sogar eine Heilungsfunktion. Weil wenn ich nicht mich von morgens bis abends mit mir und meinen Wunden beschäftige, sondern eben Empathie entwickle für das Leid des anderen, dann können auch meine eigenen Wunden besser heilen. Und da gibt es kleine, zarte Aufbrüche.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Eltern, die ihre Kinder verloren haben, sei es eben durch Terroranschläge, also Israelis, oder sei es eben auch durch Militärschläge, also Palästinenser. Und also David Grossmann ist zum Beispiel jetzt ein sehr berühmter Name, der dazugehört. Und die eben nicht sagen, okay, weil ich jetzt mein Kind verloren habe, bin ich jetzt voller Hass auf die andere Seite, sondern die genau diesen Blick haben, eigentlich was ich gesagt habe, dieses Pro-Mensch. Die einfach sagen, auf der anderen Seite gibt es auch Mütter und Väter, die einfach Kinder verloren haben. Und dieser Blick zu sagen, wir sind eigentlich alle erstmal Eltern und wir haben alle die leidvolle Erfahrung gemacht, als Eltern unsere Kinder zu Grabe tragen zu müssen. Und das sind Hoffnungszeichen, wo ich sage, wow.
Was meinen Sie, kann die kleine christliche Minderheit im Land, das ist wirklich eine kleine Minderheit, 2%. Nur 2% der Menschen im Heiligen Land sind heute Christen, Sie gehören dazu, kann diese kleine Minderheit einen wesentlichen Beitrag zum Friedensprozess leisten?
Ja, die arme kleine Minderheit. Also ich denke, man darf sie auch nicht überfordern. Eben gesagt, die 2% sind leider oft auch, und das sehe ich aber auch kritisch, in so einer Art Überlebensmodus. Natürlich, weil die Christen immer kritischer werden gegenüber den Mehrheitsreligionen. Auf der einen Seite gibt es eben diese nationalreligiösen jüdischen, auf der Siedlerbewegung nahestehenden Extremisten, die eben Klöster anstecken, die Moscheen anstecken, die eben Christen bespucken, wie mich auch, wo sie sagen, ah, diese Juden, die hassen uns. Natürlich wird dann sehr die Juden, natürlich so eine kleine Minderheit. Und dann auf der anderen Seite halt die Muslime, die dieselbe Sprache wie die Christen sprechen, auch zum selben Volk gehören, der Palästinenser, die aber sagen, wie denken die wirklich über den sogenannten Islamischen Staat? Sind die genauso schockiert wie wir und sagen, oh je, was in Syrien, Irak abgeht, das ist ja furchtbar? Oder sind die nicht innerlich sogar jubilieren die im Herzen und hoffen darauf, dass der Islamische Staat auch bald über die Grenze kommt? Und diese Skepsis gegenüber den beiden Mehrheitsreligionen führt oft zu einem, ja, freiwilligen Ghettoisierung, dass die Christen immer stärker aus die Fläche gehen, sich zurückziehen. Das sieht dann sehr lebendig aus, mit lebendigem Gemeindeleben, aber das ist oft erkauft gegenüber den beiden Mehrheitsgesellschaften. Und ich würde ja sagen, es ist eine Hausaufgabe für die Christen, mehr Mut zu haben, Sauerteig zu sein, auf die Straße zu gehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mit dem Habit auf die Straße gehe. Nicht, weil ich masochistisch veranlagt bin und gern angespuckt werde, sondern um den Christen zu zeigen, habt keine Angst, habt Mut, zeigt euch.
Pater Nikodemus Schnabel, Benediktinermönch im Heiligen Land, in Jerusalem und über das Leben als Christ heute im Heiligen Land sprechen wir gleich weiter, gleich nach den Nachrichten. Wenn Pater Nikodemus Schnabel zu Hause in Jerusalem sein Kloster verlässt, die Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion, dann kommt es schon mal vor, dass ihn fremde Leute auf der Straße anspucken. Pater Nikodemus, warum passiert sowas und wer macht sowas?
Vielleicht das auch nochmal einzuordnen, wenn ich vor die Klostertür gehe, passiert überhaupt Interaktion. Also es gibt auch das Positive, dass Leute sagen, können Sie bitte den Rosenkranz segnen, können Sie meine Tochter segnen, wie auch immer. Oder eben, dass es auch Leute gibt, die in der Regel vor einem oder hinter einem ausspucken, wirklich direkt angespuckt werden, kommt zum Glück selten vor, aber eben dieses vor einem Ausspucken ist doch tagtägliche Erfahrung. Ja, wir reden hier in dem Fall von einer kleinen Splittergruppe von nationalreligiösen Juden. Eben nicht ultraorthodoxe, das ist ganz wichtig. Also wir reden jetzt nicht von diesen beliebten Fotomotiven der Schwarz-Weißen mit den Kaftan und auch den schönen Kopfbedeckungen, sondern tatsächlich eher von einer kleinen Gruppe, die oft der Siedlerbewegung nahesteht und die eigentlich wie alle Rechtsradikalen eine Logik verfolgen, die man vielleicht runterbrechen kann: Israel den Juden, nicht Juden raus.
Wie reagieren Sie denn, wenn da gespuckt wird?
Also ich bin dankbar und stolz, dass ich bis jetzt es geschafft habe, noch nie zurückzuspucken, noch nie mit gleicher Münze heimzuzahlen, weil die Verführung besteht ja schon. Nein, in der Regel, was ich immer versuche, aber bis jetzt, was immer scheitert, ist eigentlich das Gespräch, dass ich gerne wissen würde, warum, wieso, und man kann mit mir ja reden. Also wenn Leute was gegen mich haben, ich würde gerne ins Gespräch einsteigen, aber die Erfahrung ist, sobald ich stehen bleibe und versuche eine Kommunikation, rennen diese Leute weg. Das zeigt eben auch, dass es eigentlich sehr feige Menschen sind.
Sind solche Übergriffe gegen Christen normal im Heiligen Land?
Ja, ich kann es nicht leugnen, weil es ist ja nicht nur das angespuckt werden, es ist ja auch, dass Autos zerstört werden, dass Kirchen angesteckt werden, dass Klöster angesteckt werden, dass es immer wieder Graffiti gibt. Das heißt, es ist nicht zu leugnen, dass es dort ein kleines Segment gibt, die tatsächlich Christenhasser sind, ja.
Wir müssen auch sprechen über den jüngsten Brandanschlag auf Ihr Kloster, auf das Benediktinerkloster in Tapka am See Genezareth. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz, was da passiert ist.
Genau, am 18. Juni war das, haben eben, die Täter sind ja gefasst, fünf junge Männer aus diesem Milieu, was ich beschrieben habe, diesem nationalreligiösen, extremistischen Milieu, eben mit Brandbeschleunigern das Atrium unserer Kirche niedergebrannt. Also auch das klar zu machen, wir haben quasi drei Gebäude. Es gibt die Kirche, die wunderschöne Brotvermehrungskirche, die ist zum Glück heil geblieben. Es gibt das Kloster, wo wir wohnen, dort gab es nur leichte Schäden. Und dann gibt es eben diesen öffentlichen Bereich, wo der Klosterladen war, ein Empfangsraum, Toilette und so weiter. Dieser Bereich ist komplett zerstört. Und um einfach mal eine Zahl zu nennen, der Schaden beträgt 1,6 Millionen Euro und wir hatten noch zwei Menschen mit Rauchvergiftung im Krankenhaus. Also durchaus eine sehr seriöse Geschichte.
Und auch eine traumatische Erfahrung natürlich für alle, die beteiligt waren, für die Benediktiner in Jerusalem. Es gab nachher eine Menge Solidaritätsbekundungen, auch von politischer Seite.
Ja, viel wichtiger, muss ich sagen, um einfach zu sagen, wo die Solidarität am stärksten war, von der Zivilgesellschaft. Und das ist immer das, wo ich immer wieder erlebe, wie gesund dann doch auch die Menschen sind in diesem Land. Die Politik hat schon natürlich, klar, Rivlin hat angerufen, der Staatspräsident, und es gab dann auch durchaus verbale Verurteilungen. Aber die Welle, die uns getragen hat, das, was uns wirklich aufgebaut hat, das kam von den Menschen, die uns gebracht haben, zu essen, Blumen, die gefragt haben, können wir irgendwas für euch tun? Und eben auch eine Gruppe, und das fand ich ganz berührend, von Rabbinern, die gesagt haben, wenn jemand im Namen eines Gebetes, weil das muss man auch sagen, es gab ja noch ein Graffiti aus dem Aleinu-Gebet, eben dass die falschen Götzen müssen zerstört werden. Das Aleinu-Gebet ist für das Judentum so wichtig wie das Vaterunser, betet man dreimal am Tag. Und eine Gruppe Rabbiner hat gesagt, wenn jemand mit einem Gebetstext diesen Terroranschlag rechtfertigt, dann sind wir als religiöse Führer gefordert und wir sammeln Geld für den Wiederaufbau. Das heißt, das ist immer auch das, bei allem, was an Hass gesät wird von diesen Menschen, so denke ich, schreibt Gott auf krumm Zahlen, und doch gerade dürfen wir sehr viel Liebe und Solidarität ernten.
Es ist ja nicht wirklich überraschend gewesen, dass sowas passiert, vielleicht nicht in dieser großen Brutalität und auch in dieser Gefährlichkeit, aber sowas steht auf der Tagesordnung fast. Fühlen Sie sich vom Staat Israel ausreichend geschützt?
Ja, Sie sprechen da einen kritischen Punkt an. Also da ist noch Luft nach oben. Also um ein Beispiel zu so nennen, wir haben vor über 2 Jahren, hatten wir auch noch einen anderen Anschlag, wurden unsere Autos zerstört und es wurde uns versprochen, dass es Überwachungskameras gibt auf dem Zion. Das ist schon über 2 Jahre her und das Versprechen ist immer noch nicht eingelöst. Oder wir haben eben auch gefordert, gerade in Tapka auch den Polizeischutz nochmal stärker zu intensivieren. Auch da warten wir noch. Also ich betone es nochmal vielleicht positiv. Wer uns wirklich zur Seite steht, bei uns ist es die Zivilgesellschaft.
Fundamentalisten, das meinen nicht nur Sie, die gibt es in allen Religionen und Sie nennen diese Leute religiöse Hooligans, haben wir auch schon mal angesprochen. Vielleicht nochmal, wie meinen Sie das genau?
Genau, das Bild ist bewusst aus dem Fußball gewählt, weil also das ist Thema, beschäftigt mich immer wieder und das ganze Buch ist ja, was ich geschrieben habe, aus Fragen und Antworten. Und eine Frage gibt es immer, die Frage nach diesen extremistischen Religionen und dass viele sagen, ja, schau dir doch die Welt nur an, ne? Die ganzen religiösen, islamischer Staat eben da, bei euch nationalreligiösen Juden und. Und es gibt immer so zwei Sachen, die einen sagen, das ist das Wesen der Religion. Also gewalttätig zu sein und die anderen sagen, nein, es hat nichts mit Religion zu tun. Und für mich ist das Bild vom Fußball hilfreich, wo ich sage, die Hooligans sind natürlich Teil des Fußballs, weil sie haben Fanklamotten an, sind im Stadion, aber jeder Fußballfan würde sagen, nein, wir fiebern mit der Mannschaft, wir fiebern mit dem Spiel. Die Hooligans kommen doch nur als Vorwand, um sie in der dritten Halbzeit die Köpfe einzuschlagen. Und ich glaube, so kann man auch diese Menschen eigentlich benennen, die eben religiöse Accessoires verwenden, um ihre Identität abzusichern. Aber das sind, ich habe das ja auch schon mal genannt, keine Gottsucher. Das ist für mich ja die Definition der wahrhaft Religiösen. Menschen, die suchen, ringen, zweifeln an Gott. Und diese Menschen haben Gott schon sehr genau gefunden, wissen eigentlich fast noch besser als Gott selbst, was Gott von ihnen will. Und für mich sind diese Menschen nicht besser als Atheisten. Für einen Atheisten spielt Gott keine Rolle, weil es ihn nicht gibt. Für diese Menschen spielt Gott auch keine Rolle, weil sie ihn schon längst in Schublade eingesperrt haben.
Pater Nikodemus Schnabel, unser Gast heute bei Domradio Menschen und im letzten Teil unserer Sendung, da sprechen wir gleich nochmal über sein Jerusalem. Sie hören Domradio Menschen und unser Gast heute, der sagt, Rom ist die Stadt für alle, die sich nach Schönheit sehen, Jerusalem für die, welche das Drama suchen. Die Frage jetzt an Pater Nikodemus Schnabel zu seiner Wahlheimatstadt Jerusalem, sind Sie denn so einer, der das Drama sucht?
Ja, glaube schon. Ich meine, eben Sohn einer Schauspielerin, da sucht man das Drama.
Die Frage ist vielleicht ein bisschen unkorrekt gestellt, aber gibt es sowas wie einen ganz normalen Jerusalem-Tag im Leben des Pater Nikodemus?
Ja, es gibt diese ganz normalen Teile. Also Jerusalem, ich habe das ja auch mal genannt, wenn wir schon beim Drama sind und beim Schauspiel, dieses Stand- und Spielbein. Und tatsächlich, es gibt eben dieses Standbein, also wie man auf der Bühne steht, sollte man immer ein Bein haben, wo man seinen Schwerpunkt verlagert und eins, wo man eben agieren kann. Und das Kloster ist für mich das Standbein, also wirklich, und das ist jeden Tag gleich. 6 Uhr, erste Gebetszeit, 7:15 Eucharistie, 12:15 Mittagshore, danach Mittagessen mit Tischlesung. Also das heißt, es gibt ein sehr stark strukturiertes Gerüst, was ich auch nur sehr selten durchbreche. Das ist wirklich das, was wirklich normal Alltag ist, was mich trägt, wo ich eben auch mein Standbein habe, zur Ruhe komme, mit den Brüdern gemeinsam, eben täglich sich immer mit den Psalmen, die auch nicht mehr werden, wir haben nur 150 Psalmen, da immer vor Gott stellen. Und dann eben das Ganze gemischt mit dem Spielbein, eben Jerusalem, diese Stadt, die unberechenbar und chaotisch. Aber das heißt, mein Leben als Mönch in Jerusalem gibt es beides. Es gibt tatsächlich diesen sehr normalen Tag, der eben sehr stark rhythmisiert ist, von Gebetszeiten, Essenszeiten, Zeiten für Lektio, also eben auch eine sehr, sehr wichtige Zeit am Abend, wo wir Bibel oder Kirchenväter, also jeder für sich, einfach auch Zeit nimmt, wirklich zu lesen und nachzudenken, sich auch da nochmal, ja, in dieser besonderen Weise Gott zu nähern. Zeiten der Muße, Zeiten des Zusammenseins, eben, und dieses stark rhythmisierte Leben wird dann aufgelockert durch das Chaos von Jerusalem.
Sie haben das auch schon mehrfach erwähnt, Sie sind Seelsorger für alle deutschsprachigen Pilger und natürlich auch für die deutschsprachigen Menschen, die dauerhaft in Jerusalem leben. Was ist das für eine Gemeinde?
Total spannende Gemeinde. Also ich bin eigentlich tatsächlich schwerpunktmäßig für die, die dauerhaft dort sind. Das heißt dauerhaft oder eben für eine Zeit. Oft sind es eben Journalisten, Diplomaten, Wirtschaftsleute, Leute, die für NGOs arbeiten, also gerade Internationales Rote Kreuz, Lehrer. Und das Spannende ist, das sind Menschen, die wirklich an der Front des Lebens stehen. Also gerade so ein Gaza-Krieg, das ist halt meine Gemeinde wirklich vor Ort. Sei es als Journalisten, sei es als Diplomaten. Und natürlich mit den ganzen Herausforderungen, wenn der Partner eben in Tel Aviv zittert von den Raketen und man selbst in Gaza ist und zittert, da lebend rauszukommen. Das heißt, eine Gemeinde, die wirklich sehr, sehr intensiv ja am Leben dran ist, mit sehr spannenden Biografien. Und ich empfinde es als großes Geschenk, diese Menschen begleiten zu dürfen, sensibel auf ihrem Weg der Gottsuche. Das wird vielleicht nicht jeder so sagen, aber ich erlebe die Menschen, die mir dort da wirklich als Geschenk anvertraut sind, als Menschen, die auch viel suchen, viel fragen, viele Warums haben. Und das macht große Freude, mit diesen Menschen wirklich dicke Bretter zu bohren. Und das ist auch das, wo ich mich auch irgendwo getragen und beschenkt fühle, ich darf ihnen die Sakramente Eucharistie und der Buße gerade schenken. Und das ist auch, merke ich auch, welchen Trost wir auch anbieten als Kirche, weil manchmal sind Worte zu wenig. Da braucht es wirklich die direkte Berührung mit Gott.
Was wünschen Sie sich für Ihre eigene Zukunft?
Dass ich hoffentlich nie zynisch werde oder sarkastisch, weil das ist das, was ich erlebe in Jerusalem. Das ist die ganz, ganz große Gefahr, also die ich auch oft erlebe, auch in meiner Gemeinde, ist eigentlich das Hauptthema. Man das Gefühl hat, ja, dieser ganze Nahostkonflikt, da geht eh nichts weiter und das ist eh. Und dass man sozusagen mit so einem überlegenen, zynischen Lächeln sagt, naja, hier geht eh. Und ich glaube, dass ich so eine, ich hoffe, dass ich so eine kindliche Naivität behalte, dass ich nicht aufhöre, in den Frieden zu glauben in Jerusalem und dafür zu beten, dafür zu arbeiten und dass ich hoffentlich auch meinen Humor behalte.
Und was wünschen Sie sich, und jetzt dürfen Sie ruhig auch naiv und kindlich antworten, für Jerusalem, für das Heilige Land?
Ja, Frieden. Ich denke, wenn es dort Frieden gibt, dann ist die Welt auch wirklich, hat die Welt Frieden gefunden. Und ich glaube, das, was ich auch mal ganz vor ein paar Minuten auch schon mal gesagt habe, die Wunden, dass die Wunden der anderen erkannt werden und dass in dieser Stadt auch Heilung geschieht, diese so verwundete Stadt.
Pater Nikodemus Schnabel war das zu Gast heute bei uns in Domradio Menschen. Hat er viel erzählt von seiner Arbeit und von seinem Leben als Benediktinermönch in Jerusalem, auch ein bisschen von der Zeit davor. Wer mehr darüber wissen will, der sollte das Buch Zu Hause im Niemandsland lesen. Mein Leben im Kloster zwischen Israel und Palästina, erschienen im Herbig Verlag. Das haben wir auch bei uns auf der Seite verlinkt, domradio.de. Und dort finden Sie auch den Podcast zum Nachhören. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war ich, Hilde Regeniter. Und ganz zum Schluss möchten wir uns bei Pater Nikodemus auch nochmal bedanken, indem wir das Stück spielen, was er sich ausgesucht hat. Und Sie sagen uns ganz zum Schluss noch, warum Sie sich dieses Stück gewünscht haben.
Ja, ich denke, das ist eigentlich das Stück meiner Generation, diese positive Erfahrung wirklich der Wende von 89, 90. Und das ist ein Stück, was eben diese Sehnsucht und Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass es doch irgendwie auch immer Möglichkeiten gibt, dass sich etwas verändert und doch weitergeht.
Jetzt müssen Sie noch sagen, was das für ein Stück ist.
Ja, von den Scorpions, Wind of Change.
Und das hören wir jetzt. Danke, dass Sie bei uns waren.